Ja, meine Predigt befindet sich in 1. Korinther 3. Wer mit aufschlagen möchte, darf das gerne tun. Ich werde ab Vers 1 lesen, dann bis Vers 17. Es ist interessant, bevor ich anfange zu lesen, ich weiß ganz genau, dass aus dieser Stelle eine Passage ist, aus dem das erste Mal, wo ich eine Jugendstunde gehalten habe, drinsteckt. Ich habe noch einmal hier gerechnet, als ich hier saß, wie viele Predigten, Andachten habe ich seitdem schon gehalten. Und ich kam weit über 1000 schon. Also 20 Jahre predige ich schon, 50 Mal im Jahr, ganz leicht kommt man auf 1000. Mehr sind das auf jeden Fall gewesen. Also von den 1000 kann ich nicht annähernd überhaupt ein Zehntel davon wiedergeben. Aber die ersten Predigten, die ersten Andachten, die man hält, die bleiben irgendwo drin. Vielleicht hat das mit der Angst, den man in dem Moment so spürt oder in Stresssituationen. Also, von daher, mir fiel das ein, nach vorher bei Vorbereiten, oh, das kenne ich noch. 1. Korinther 3, Vers 1, da steht, liebe Brüder und Schwestern, ich könnte allerdings zu euch nicht wie zu Menschen reden, die sich vom Geist Gottes leiten lassen und im Glauben erwachsen sind. Ihr wart noch wie kleine Kinder, die ihren eigenen Wünschen folgen. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn die hättet ihr gar nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht, denn ihr lebt immer noch nicht so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweisen Neid und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch nicht alle anderen Menschen denkt und lebt. Nun, wenn die einen unter euch sagen, ich gehöre zu Paulus, und anderen, ich gehöre zu Apollos, denn benehmt ihr euch, als hätte Christus euch nicht zu neuen Menschen gemacht. Wer ist denn schon Apollos? Wer ist denn schon Paulus, dass ihr euch deshalb streitet? Wir sind doch nur Diener Gottes, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns hat lediglich getan, was ihm von Gott aufgetragen wurde. Ich, Paulus, habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat euer Glauben wachsen lassen. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der euer Glauben wachsen lässt. Von Gottes Mitarbeitern ist einer so notwendig wie der andere, ob er nun das Werk beginnt oder weiterführt. Jeder wird von Gott den gerechten Lohn für seine Arbeit bekommen. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerwerk und sein Bauwerk. Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeiten gegeben, wie ein guter Bauleiter das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter und jeder muss darauf achten, dass er wirklich sorgfältig arbeitet. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein besseres oder gar andere Fundament legen. Nun kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, manche Silber, manche kostbare Steine. Andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft. Und es wird dann sichtbar, wessen Arbeit den Feuer standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Verbrennt aber sein Werk, wird er alles verlieren. Er selbst wird zwar gerettet, aber nur mit knapper Not, so wie jemand aus dem Feuer zieht. Denkt also dann, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt. Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott richten. Denn Gottes Tempel ist heilig und diese Tempel seid ihr. Ich fange wieder von vorne an und ich möchte das ein bisschen erläutern und erklären für uns und hoffentlich uns ein gewisses Verständnis dafür geben für diesen Text. Aus dem Kontext heraus müssen wir immer wissen, dass Paulus diesen Brief an Korinther, eine Stadt in Griechenland, so schreibt, ein Staat, in dem es dann heiß herging. Und auch in der Gemeinde war vieles im Argen. Ein Sohn schläft mit seiner Schwiegermutter, Abendmahl wird zu einem betrunkenen Affäre. Man hat keine Ahnung, was man miteinander tun sollte. Man verschleppt sich gegenseitig vom Gericht und beklagt sich dort vor weltlichen Gerichten. Und das ganze Ding da ist ziemlich durcheinander. Hier sagt Paulus, damals konnte ich nur zu euch sprechen wie zu kleinen Kindern. Ihr habt diese feste Nahrung noch nicht aufnehmen können. Und was sind Kinder? Kinder sind süß, aber Kinder sind egoistisch. Ich. Meins. Was versucht man Kindern im Kindergarten beizubringen? Zu teilen, nicht wahr? Manche lernen das nie. Nun, Paulus sagt hier, dass sie Kinder sind, weil sie ihre eigenen Wünsche folgen. Wörtlich steht denn da, ihr wart noch fleischlich. Die haben genauso gelebt wie vorher. Es gab keine Heiligung. Es gab keine Verwandlung in ihre Denken, ihre Reden, ihre Sein. Die waren genauso wie vorher egoistische Wesen. Und das sind wie Kinder. Kinder denken nur an sich. Erwachsene haben es gelernt, an und für andere zu denken. Deshalb muss eine gewisse Reife da sein, bevor man Kinder bekommt. Wenn man ein Kind hat, darf man nicht mehr an sich denken. Man muss an uns und an anderen denken. Da muss man bereit sein, vielleicht auf dein eigenes Wunsch zu verzichten und zu geben und zu dienen. Diese Menschen waren noch nicht so weit. Ich konnte damals, sagt Paulus, nicht zu euch reden, wie Menschen, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Ihr wart Kinder, fleischlich. Ich habe euch deshalb nur Milch, einfache, geistliche Wahrheiten vermitteln können. Denn mehr hättet ihr gar nichts vertragen. Und selbst jetzt noch könnt ihr immer noch nicht diese Nahrung vertragen. Denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Oder denn ihr seid noch fleischlich. Es gibt einen Kampf in uns, Geschwister. Ein Kampf, den die Bibel immer wieder neu bezeichnet. Einmal das alte Adam gegenüber das neue Kreatur in uns. Einmal wird bezeichnet, dass wir jeden Tag neu unser Kreuz aufnehmen müssen. Paulus beschreibt es sehr schön, finde ich, im Römerbrief mit diesen Begriffen von geistlich und fleischlich. Unser altes Ich ist dieses fleischliche Wesen. Und wir wollen etwas. Ich. Und man kann Christen sehr gut auch erkennen, wie weit sie vorangekommen sind im Glauben. Indem man auch sehen kann, wie weit sie gelernt haben, das Ich zu verleugnen. Nicht mehr meine eigenen Wünsche im Vordergrund zu stellen, sondern auf mein eigenes Recht sogar zu verzichten. Den anderen höher achten als sich selbst. Den anderen so zu lieben wie sich selbst. Wir in unserer Kultur werden dazu sehr stark erzogen, erstmal an sich selbst zu denken und danach an andere. Das ist das nicht unbedingt, was die Bibel uns immer lehrt. Denn wenn wir die Lehren von Jesus folgen sollen, Gott vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand zu lieben und deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann haben wir eine gewisse Priorität bekommen. Aber diese Menschen hier, die waren geprägt von Neid, von Streit. Denken, leben solche Menschen, die in Christus sind, so? Wozu sollten wir was begehren? Wozu sollten wir neidisch sein auf jemand anders, wenn wir gelernt haben, auf das eigene Recht zu verzichten? Und noch schlimmer als das, es gab diese Spaltungen. Ich gehöre zur Gruppierung A. Nein, ich gehöre hierhin. Nein, ich gehöre noch da woanders hin. Das ist das, was gute Christen immer tun, nicht wahr? Sich abspalten. Gut war ironisch gemeint. Aber wenn wir die Geschichte der Kirche anschauen, merken wir, wie oft das geschehen ist. Eine neue Erkenntnis ist entstanden und plötzlich versucht man etwas Neues zu gründen. Immer wieder sehen wir das und auch hier. Paulus macht etwas sehr deutlich. Es geht nicht darum, wer zuerst gepflanzt hat. Es geht noch nicht mal darum, wer zuerst gegossen hat. Es geht darum, dass Gott die Ehre bekommt, weil er Wachstum schenkt. Und da dürfen wir uns fragen, Herr, wo darf ich dein Samen, dein Wort aussehen? Und vielleicht geht dieses Wort nicht sofort auf. Herr, wo darf ich, wo anderen schon ausgesät habe, das begießen? Und wo darf geerntet werden? Es gab mal eine Studie in den Vereinigten Staaten, man hat festgestellt, dass man im Durchschnitt normalerweise 7 verschiedene Kontakte und Begegnungen mit Christen hatte, bevor man bereit war, überhaupt in so einen Gottesdienst hinzukommen. Das heißt, 7 verschiedene Leute haben die Leute angesprochen, hey, wollt ihr mal zum Gottesdienst kommen? Hey, ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Es gab Gespräche, 7 verschiedene Begegnungen mit 7 verschiedenen Christen, bevor man persönlich bereit war, überhaupt sich für den Glauben, für den Evangelium zu öffnen. Ob das auf Deutschland zutrifft, weiß ich nicht. Aber ich fand es sehr, sehr bezeichnend, dass es nicht nur nach einer einzigen Begegnung der Fall war. Und wenn ich mit Menschen spreche, die neu in unsere Gemeinde in Itzehoe dazukommen, dann merke ich, wie Gott auf verschiedene Arten und Weisen von alle verschiedenen Seiten an diese Menschen rangearbeitet hat. Und die wurden vorbereitet vor dem Moment, wo sie Ja zu Jesus gesagt haben. Meine Frau und ich, wir leiten bei uns in der Baptistengemeinde in Itzehoe die Alpha-Arbeit, unsere Glaubensgruppenkurse, und wir erleben jedes Jahr, wie Leute dann zum Glauben kommen. Manchmal sind es nur 2, manchmal sind es 8, manchmal sind es irgendwo dazwischen. Und immer jedes Jahr kommen Leute zum Glauben. Und wir müssen ehrlich sagen, dass wir es nicht unbedingt tun. Denn das ist schon vorher gereift. Alles, was wir getan haben, war, wir haben sie praktisch dahin geschickt, zu sagen, geht zum Kreuz. Aber die ganze Vorarbeit, die ganze Gespräche, die ganze Diskussion, die ganze Gebete und alles, was den Boden vorbereitete, hat, das hat meistens viele andere Menschen gemacht. Woher dürfen wir pflanzen? Wo dürfen wir gießen? Wo dürfen wir ernten? Vers 7 sagt sehr deutlich, es ist nicht wichtig, wer pflanzt. Es ist nicht wichtig, wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der eurem Glauben wachsen lässt. Von Gottes Mitarbeitern ist eines so notwendig wie der andere. Ob er nun das Werk beginnt oder ob er nun das Werk weiterführt. Jeder wird von Gott den gerechten Lohn für seine Arbeit bekommen. Wir werden, lieben Geschwister, ob wir es wollen oder nicht, einen gewissen Lohn im Himmel bekommen. Ich bewege mich jetzt auf einem gewissen Boden, auf dem ich nicht so gerne unterwegs bin. Denn wir wissen alle, dass wir oben im Himmel ankommen werden, wenn wir in Jesus Christus glauben. Wir wissen, dass es einen großen Tag des Gerichts geben wird, an dem Gott dann die Menschen, die nicht im Buch des Lebens drin sind, verurteilen wird zu einer ewigen Verdammnis. Und wir wissen, dass wir, die Gott gedient, treu geglaubt haben, hineinkommen werden in sein ewiges Himmelsreich. Aber wenn ich diesen Text hier lese und andere Texte im Neuen Testament, dann deutet etwas darauf hin, dass es zusätzlich zu diesem Bonus im Gottesreich zu sein, eine gewisse andere Belohnung zusätzlich gibt. Es gibt verschiedene Kröne, die man verdienen kann, und es gibt verschiedene Belohnungen, die Gott auch noch vorbereitet hat für uns. Und jeder wird von Gott den gerechten Lohn für seine Arbeit bekommen. Paulus erklärt ein kleines bisschen. Er sagt, ab Vers 9, wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerland und sein Bauwerk. Dass man Ackerland hat er schon beschrieben mit Pflanzen und Gießen. Jetzt geht es um Bau. Gott aber hat mir, Paulus, in seine Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein guter Bauleiter das Fundament zu legen. Und es gibt kein anderes Fundament. Jesus Christus ist und bleibt unser Fundament. Da gibt's nichts zu rütteln, nichts zu schütteln, da gibt's nichts zu verändern. Aber interessanterweise, wie man darauf weiterbaut, kann ganz unterschiedlich sein. Dieses Bau kann ganz unterschiedlich auch aussehen. Und jeder andere baut nun darauf. Und jeder soll sorgfältig darauf achten, wie er baut. Das Fundament, was gelegt wurde, ist gelegt. Niemand anders kann ein besseres Fundament legen, als das, was Jesus getan hat. Und nun geht Paulus ein bisschen so in der, ja, Sinnbildliches. Er gibt verschiedene Baumaterialien an, die man verwenden kann. An diesen gruppiert und drei, jeweils drei in zwei verschiedene Gruppen. Erst einmal gibt es Gold, Silber und kostbare Steine, manchmal steht da auch Juwelen, und Holz, Stroh und Schilf oder Heu. Was passiert, wenn man Holz in Feuer reintut? Es brennt. Was passiert, wenn man Stroh oder Schilf reintut? Es verbrennt. Das sollte es auch tun. Wir benutzen es auch als Brennstoff. Aber es verpufft. Es ist weg. Was passiert, wenn man Edelsteine in Feuer reintut? Die werden ein kleines bisschen schwarz, aber tut sich nichts. Gold und Silber wird sogar richtig angewandt, rein geläutert. Noch besser durch Feuer und Hitze. Vers 13 sagt, an dem Tag, an Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf sein Wert geprüft. Und da wird sichtbar, wessen Arbeit das dem Feuer standhält. Nun hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christi weitergebaut, da wird Gott ihm belohnen. Belohnen. Aber wer nicht richtig gebaut hat, sondern verkehrt gebaut hat, nur Holz genommen hat, Stroh genommen hat, sein Werk wird verbrennen. Er wird alles verlieren an Zusatz, aber er selbst wird gerettet. Das steht fest. Daran rütteln wir hier nicht. Denn das Werk, was Jesus getan hat, das Fundament, auf dem unser Leben, unser neues Leben steht, ist festgelegt worden. Aber was wir danach damit machen, das ist von uns abhängig. Was und wie wir das tun. Wie können wir bauen? Ich möchte zwei verschiedene Möglichkeiten hier geben. Eine Möglichkeit könnte sein, dass man ins Reich Gottes hineinkommt und gerne weiterhin noch ein bisschen ich-bezogen ist. Das heißt, wenn ich etwas tue, tue ich, um gesehen zu werden. Kennen wir es mit den Pharisäern, nicht wahr? Die waren absolut fromm. Sie haben sogar aus Pharisäer Gott dienen wollen und die haben mitten auf der Straße angehalten, haben angefangen laut zu beten. Jesus sagte, sie haben ihr Lohn schon bekommen. Es war so wie damals für manche ganz vom Gang und Gäbe, dass sie vorher ihre Schein umgetauscht haben in Münzen, dass wenn sie eine Kollekte reingetan haben, alle haben gesagt, boah, das klingt aber noch viel Geld. Guck mal, der muss Gott wirklich lieben, er gibt so viel. Er hat sein Lohn schon bekommen. Das wäre Holz, das wäre Stroh, verbrennt. Denn wir tun es nicht, um Gott die Ehre zu geben. Es wird getan, damit ich diese Ehre bekomme. Aus einem falschen Motivation heraus, aus einem falschen Herzenshaltung heraus. Nicht für Gott, sondern für mich. Nun, natürlich kann man das ganz anders machen. Der Linke soll nicht wissen, was der Rechte so tut. Und da schenkt man jemand etwas. Man tut 50 Euro in einen Umschlag und tut das in eine Briefmarken. Und man schreibt darauf, Gott sieht deine Not. Ohne selbst zu unterschreiben, ohne etwas zu hinterlassen. Der Person bekommt 50 Euro. Gott sieht deine Not. Weiß nicht, wo das herkommt, aber kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Und kriege ich dafür die Ehre? Nein, niemand weiß das. Nur doch Gott, mein Vater. Ich kann dienen, ich kann helfen, ich kann so vieles tun, um da vorne zu stehen, zu sagen, gut gemacht, toll, junger Mann. Oder dass eines Tages Gott sagen wird, mein Kind, ich habe dir wenig anvertraut und du warst treu. Komm hinein in mein Reich, wo ich dir viel geben werde. Du treuer Knecht, du treuer Diener. Ich glaube, darum geht es hier. Ich glaube, darum müssen wir auch immer wieder selbst prüfen. Herr, warum, weshalb tue ich was? Bin ich ein freudiger Geber? Diene ich dir gern? Oder tue ich es nur aus einer gewissen religiösen Verpflichtung heraus? Tue ich es nur, weil ich Angst vor Strafe habe? Tue ich es, damit ich keine bösen Blicke ernte von meinen Mitmenschen? Oder tue ich es, weil ich von ganzem Herzen absolut begeistert bin von Gott, mein Vater im Himmel? Und ich ein kleines bisschen von seiner Liebe zurückgeben möchte? Deshalb zum Schluss diese Warnung. Denkt also daran. Ihr seid Gottes Tempel. Und das Gottes Geist wohnt in euch. Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott richten. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Wo bauen wir? Wo tragen dazu bei? Wo erleben wir, dass wir auf dem Fundament Jesus, das Neues dazukommt, was wir persönlich hineinbringen können? Wo tragen wir anderen? Und wo werden anderen von uns getragen? Wo lassen wir zu, dass wir getragen werden? Wo erleben wir, dass Gottes Reich in uns und durch uns gebaut wird? Gott möchte gerne, dass wir aussehen. Gott möchte gerne, dass wir gießen. Gott möchte gerne, dass wir auch ernten. Gott möchte gerne, dass wir bauen und dass in uns und durch uns gebaut wird. Aber er möchte gerne, dass wir es tun zu seiner Ehre. Nicht, weil Jason es gesagt hat, nicht, weil man sonstige Angst oder verkehrte Motivation oder Motive dabei hat, sondern ich wünsche mir für mich persönlich, und ich hoffe, ihr teilt auch diesen Wunsch, dass wir es tun dürfen und tun können, weil wir zuerst geliebt worden sind, weil wir zuerst die Liebe Gottes in unserem Herzen ausgegossen wurde und aus reinster Dankbarkeit für das, was Gott uns geschenkt hat, dass wir ein kleines bisschen davon zurückgeben können. Denn jeder Mitarbeiter ist vor Gott verantwortlich. Und ich möchte nicht so sein wie die Korinther am Anfang, die nur mich zu sich nehmen können. Kinder denken nur an sich. Aber Menschen, die im Glauben gewachsen sind, haben gelernt, anderen zu dienen. Und das, was man selbst empfangen hat, gibt man sogar weiter. Und man lernt dadurch und man wächst dadurch. Und da kann man peu à peu mit der Zeit doch dann feste, richtige, geistige Nahrung aufnehmen. Ich möchte kurz mit uns beten. Jesus, danke für dein Wort, danke für diesen Text. Danke, dass wir wissen, dass du uns liebst und nichts uns aus deiner Hand herausreißen kann. Aber diesen Text gibt mir und uns eine deutliche Warnung, dass wir bauen. Und die Frage ist, wie bauen wir, Herr? Lass nicht mein Dienst für dich Holz oder Stroh sein. Ich möchte wirklich so eine Ewigkeitsbeständigkeit haben. Ich möchte, dass es ein Ewigkeitswerk hat, Herr, was dein Reich angeht, was dein Wille ist. Ich möchte bitten, dass du so gnädig bist, dass ich daran teilhaben darf, an dein Werk, dass wir aussehen dürfen, dass wir gießen dürfen, aber auch, dass wir ernten dürfen, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns dazu berufen hast, Salz und Licht zu sein, in dieser Welt, für diese Welt, Herr. Danke. Nun hilf uns dabei, Herr. Amen. Amen.